damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Science Podcast. Offiziell jetzt schon, Lennart, im Herbst. Wir sind im September drin. Ging schnell.
Genau. heute ist ein kühler Tag hier in Köln. Du bist ja schon wunderbaren Ambiente, sehe ich in deinem Hintergrund. Du bist beim Riderman.
Das ist wahnsinnig.
Schönes Wandtattoo im Hintergrund.
Es ist so schrecklich.
Aber hier regnet es heute nicht. Oder auch hier regnet es ein bisschen. Dann kommen nochmal zwei warme Tage und dann, meinte Tanja schon, ist der Herbst da. Ich glaube aber, es wird nochmal schön irgendwann im Oktober.
Das glaube ich auch. Meistens so die zweite Oktoberwoche, warum auch immer. So mit San Giro ganz gerne auch mal so ein dreckiges Wetter und dann hast du auch mal so ein letztes Aufbäumen.
Ich bin entspannter dieses Jahr übrigens, weil das Kids Crit ist nicht mehr am 4.10.
Stimmt.
Und normalerweise habe ich jetzt angefangen, wie so ein Wilder, jeden Tag die Wetter-App mit so einer 100-Tage-Prognose zu checken oder sowas, wo du eigentlich auch einfach nur, keine Ahnung, so in einen Voodoo-Zauber gehen kannst, der dir das sagt.
Du kannst auch den Finger raushalten.
Genau. Aber jetzt ist es entspannt. Mir ist egal, wie es im Münsterland-Giro ist. Als Zuschauer ist das eigentlich immer ganz geil, wenn es da so ein bisschen räudig ist.
Ja, das stimmt wirklich. Vor allem der Rundkurs dann. Leider wurde ich als Zuschauer echt ganz geil. Auf den Kopfsteinpflaster. Aber das stimmt schon, es war dann mal Münster-Giro ganz gerne mal so ein Dreckswetter. Auf jeden Fall immer kalt, also immer morgens beim Start auch kalt. Ich hatte überlegt, ob ich vielleicht dieses Jahr auch nochmal als Jedermann da fahre, weil gerade irgendwie Bock. Schöner Abschluss der Saison. Und dann bist du halt morgens, das ist wie beim Ötztaler, wenn du halt morgens stehst und weißt, es wird wärmer, aber morgens sind halt auch so 7 Grad. Das ist echt eine Kackbedingung für einen Einzelfahrer bei einem Rennen, wenn du kein Begleitfahrzeug hast. Die wenigsten haben den Luxus, da ein Begleitfahrzeug zu haben.
Wer hat denn da ein Begleitfahrzeug?
Ja, niemand. Niemand. Aber du hast halt deine Sachen. Gut, beim Ötzi hast du vielleicht nochmal Kontakt an der Straße, kannst dir mal zuwerfen, weil am Anstieg hast du ja ein bisschen Zeit. Aber beim Schmitz-Angiro, da packst du dich halt ein und weißt genau, ey, ich schlepp gleich im schlimmsten Fall so eine Jacke mit mir rum.
Da musst du immer diesen Trade-off haben, ne? Dieses.
Ja, ja.
Entweder ich friere am Start oder ich friere nicht am Start und danach habe ich halt irgendwie so 5 Kleidungsstücke dabei, die ich. Wenn du richtig dicker Band bist, schmeißt du die einfach weg.
Ja.
Einfach Sponsor, so. Für Sponsor zwei wechselt sich eh fürs nächste Jahr, kann die ganzen Sachen nicht mehr gebrauchen.
Ja, ich bin eh gesigned. Ich bin durch, Leute. Genau. Ich brauche das Zeug nicht mehr. Ja, genau. Also das ist dann halt so dieses, wo wir beim Wetter waren, ne? Also noch sehr, sehr kalt morgens und dann wird es so ein bisschen warm. Du hast recht, ich bin hier in Bad Dürheim schon. Mein Hintergrund lässt es vermuten. Ich bin in einem wunderschönen Hotelzimmer mit crazy Hintergrund und heute ist für mich Zeitfahren gleich. Ich habe richtig Bock, ich bin echt ein bisschen nervös wieder. Mir geht's um nichts, ist klar, aber wann habe ich das letzte Mal 3 Tage Radrennen aufeinanderfolgend gemacht?
Ist geil, ja.
Diesen Vibe wieder kurz zu haben, vorzubereiten, nachzubereiten, das macht schon Bock, vor allem mit dem Auto Auftaktzeit fahren. Da habe ich auch noch was zu erzählen gleich.
Bicarbonat?
Bicarbonat steht alles bereit, ist schon gleich auch getimed.
Wann startest du denn?
15.40 Uhr.
Okay, wie viele Leute nehmen eigentlich teil?
Knappe Riderman. 600.
600, krass. Und die starten dann in welchem Takt?
20 Sekunden.
Boah.
Okay, und da habe ich jetzt Folgendes gemerkt. So, ich habe ja, ich habe es geschafft, wir gehen mal in das Thema rein. Ich habe es geschafft, mein Frankenstein-Bike aufzubauen. Lennart, es fährt. Es fährt wirklich, man kann es fahren. Ich habe jetzt zusammengefasst nochmal ganz kurz.
Jetzt alle gehört, er hat gesagt, es fährt. Er hat behauptet, es funktioniert und warten wir jetzt mal 5
Stunden. Ich nehme selber meine
Ausrede
gleich.
Genau.
Scheiße. Nein, es fährt wirklich, 2-3 Gänge laufen nicht ganz ideal, weil auch da als kurze Erklärung, ich habe immer noch ein SRAM Force Schaltwerk mit einer 12-fach Shimano Kassette, die auf einem 10-fach Freilauf aufgesteckt ist, wo allerdings nur 11 Ritzel drauf passen. Deswegen fehlt mir das 11er Ritzel. Also ich habe jetzt quasi 12, ich glaube 36. Es funktioniert, ich habe ein SRAM Force-Schaltwerk genommen, damit ich diese Wireless-Knöpfe mir holen kann, diese Sprint-Shifter, die habe ich mir geholt. Dann kann ich diese Sprint-Shifter vorne meine Extensions packen und kommuniziere halt mit dem Schaltwerk. Habe den Umwerfer weggelassen, weil da habe ich gerade ein 58er Kettenblatt drauf und das deine Kettenblatt ist halt ein klassisches, irgendwie so ein 36er oder sowas und der Sprung von 58 auf 36, das schafft keine Kette, das ist eh egal. Fahre quasi jetzt. Das Witzige ist, ich fahre 2 Kettenblätter vorne, weil das ging nicht mit der Schraubenlänge und ich musste ein bisschen Abstand hinbekommen zwischen innen quasi und zum äußeren Kettenblatt. Und die Kette darf nicht runterfallen. Das habe ich keine Chance mehr. Und ich habe eine Hinterradscheibe.
Kommst du mit dem 58er da eigentlich hoch dann?
Ja, das geht gut. Das geht echt gut. Also 8,50 und ich habe gesehen, auf einem 32er Ritzel kann ich ungefähr fahren. Letzte würde ich mal rausnehmen, weil ich habe ein bisschen Abstand. Der scheiß Zehnfach-Freilauf hat ja so einen kleinen.
Lieber.
Ja, der hat so ein Millimeter Spiel Richtung Scheibe. Ich glaube, da passt genau ein Schaltvorgang zwischen. Dann ist
lieber,
die Kette weg.
Lieber Beine verbiegen, als am Ende den Überschlag mit dem Zeitfahrrad machen. Man muss auch sagen, an der Stelle nochmal eine Überleitung zu dem Video. Ja. Die Karre sieht gar nicht so schlimm aus, wie du jetzt gerade, also du hast jetzt gerade da echt ein Horrorszenario beschrieben und aber das sieht eigentlich ganz okay aus.
Ja, die ist clean, die Karre ist clean. Ja. Das Einzige, was mir leider passiert ist, mir fehlt ja so ein Adapter, um auf meine Extension zu kommen, habe ich extra bei AeroCoach bestellt, weil Specialized das nicht mehr produziert und es gibt nur einen Adapter, der das hinbekommt, von den Spacer-Turmen quasi auf diese Extension zu wechseln, dass du eigene dran bauen kannst. Mhm. So, der kam jetzt nicht mehr rechtzeitig an, der kam vorgestern an, auch da, ich hau jetzt mal Zahlen raus, das Ding kostet entspannte 220 Euro für einen Alu-Adapter von Spacer auf Extension, das tat richtig weh. Und dann hole ich das Paket ab und dann sagt der Typ mir, ja, 58 Euro Zollgebühr noch.
Jo, genau den gleichen Scheiß hatte ich auch. Ja, du da kannst einfach nichts in der UK bestellen.
Das kannst du nicht mehr machen.
Tot.
Ganz, ja, Ende. Ganz schlimm. Dumme Idee, egal. Brexit brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Auf jeden Fall habe ich mir
nicht den Politik-Podcast aufmachen.
Na, schwierig. Auf jeden Fall, genau, jetzt habe ich die Extensions nicht dranpacken können. Ich habe jetzt meine original Specialized Extensions, die passen halt. Und die sind halt so ungefähr, ich würde sagen, 18 cm lang. Das sieht fast aus wie ein Triathlon-Bike. Wie auch schon ein Typ im YouTube-Kommentar anmerkte, das sieht auch nicht so geil aus, wenn du nur mit einem kleinen Finger hinten festhältst, weil ich muss ja Länge reinbekommen. Ich muss ja meinen Unterarm irgendwo hinpacken. Das heißt, ich halte mich vorne mit den kleinen Fingern fest. Ich habe nochmal Grip-Tape, dieses Schmiegelpapier-Tape vorne dran geklebt. Das ist ganz gut. Das funktioniert auch alles. Angenehm ist aber was anderes. Trotzdem kann man mitfahren. So, und jetzt möchte ich einmal ganz kurz was dazu sagen. Und so haben wir vorher die Strava-Dateien angeschaut von den schnellsten Fahrern. Da sind so Moritz Pall, Moritz Beinlich sind so die schnellsten Jedermann-Fahrer. Rekord auf der Strecke hat Marcel Wies. Dann Jason Osborne war auch mal Zweiter oder sowas. Ich habe mir die ganzen Strava-Files mal angeschaut von dem Zeitfahren und die Pacing-Strategie. Du siehst halt, okay, es geht da vom Start los, dann hast du so eine Linkskurve und dann geht es in den Anstieg rein. Nach einem Kilometer, anderthalb Kilometern bis zu 9% geht es einmal hoch. Und die Fahrer fahren halt dann so in diesen EB-Bereich, mal ein bisschen drüber, ne, also ein bisschen überhaupt der Schwelle. Über die Kuppe, dann hast du halt so eine 2,5% Abfahrt, straight geradeaus, bis auf einen Kreisverkehr, bis zur Wende. Und da hatte ich gedacht so, ja, was kriegst du drauf, 55 vielleicht, keine Ahnung. Guck in den Strava-Pfeil von Moritz Palm, hat der 60 km/h drauf. Denke ich mir so, okay, also, und der ist 320, 330 Watt gefahren dabei. Mhm. Dachte ich mir, gut, du musst richtig arbeiten dabei. Dann bin ich gestern die Strecke abgefahren, hatte Rückenwind an dem Abschnitt.
Ja.
Und jetzt wird's tricky. Dann komme ich über die Kuppe drüber, fahr los und denke mir, ich habe geschaltet und geschalte nochmal und wollte ich nochmal schalten, da kam nichts mehr und ich war bei der 105er Kadenz. Ich so, bin dann also mein 58-12 Gang schon ausgefahren bei 105, 110, guck in dem Moment auf mein Tacho runter, da war ich schon bei 68 km/h im Rückenwind.
Ja, das ist ja auch völlig ineffizient. Da musst du ja auch, bei Rückenwind musst du halt nichts mehr machen. Da musst du über die Kuppe beschleunigen, Anschlag und danach lässt du besser rollen.
Und jetzt kommen wir zum tricky Part. Wenn der Wind nämlich heute genauso steht, ist das ein ziemlich komisches Zeitfahren. Du hast nämlich diesen Anstieg, wo du jetzt nicht voll überziehen darfst, aber im Nachhinein, jetzt könntest du schon wieder ein bisschen überziehen, weil du weißt, ich bin wirklich 180, 200 Watt gefahren mit 68 km/h. Ich kann nicht schneller fahren, ich kann den Gang nicht schneller fahren. Bis Ende 60, 70 kann ich noch treten, dann ist vorbei.
Ja, safe.
Dann hast du diese leichte Abfahrt mit Rückenwind so schnell hinter dir gebracht, diese 8 Kilometer, kommst zur Wende und jetzt kommt die Kombi Block gegen Wind leicht bergauf. Und da bin ich gestern mit 300 Watt teilweise, also ganz kurz angetestet, teilweise 32 gefahren, 33. Und jetzt kommst du in den Moment, so, das ist der Part, wo du investieren musst. Und du merkst halt, die ersten 8 Kilometer habe ich vielleicht zwei Phasen, wo ich voll intensiv gefahren bin, aber viel auch wieder untergefahren bin. Und jetzt komme ich in so einem Ekelpart, bis du wieder oben über die Kuppe gefährst, in die steile Abfahrt, kommst du wieder auf 70, 80 km/h hoch, da kannst du auch wieder nicht treten, dann hast du Finale. Ich habe nicht so richtig einen Plan, wie es heute angehen werde, pacingmäßig.
Ja, ist doch eigentlich, ich würde sagen, du fährst den ersten Berg sehr intensiv, danach ist der Recovery und danach, du hast ja im Prinzip, keine Ahnung, wie lang der ist, ich glaube irgendwie so zwischen 3 und 5 Minuten Effort und dann hast du so ein 10 Minuten oder 8 Minuten Effort und dazwischen hast du fast eine passive Pause.
Genau, und ich habe gemerkt, es lohnt sich halt auch dann halt natürlich, wenn du ultra aerodynamisch auf dem Bike sitzt, also mach dich so klein, wie es geht, bei 67, 68 km/h, du fährst halt, wie gesagt, ich habe da ein bisschen Gas stehen lassen, 200 Watt oder so, und du fährst halt trotzdem die hohe 60 und wie gesagt, ich kann mir nur vorstellen, dass damals bei den anderen Zeitfahren da entweder Gegenwind war oder Seitenwind, keine Ahnung, aber wenn die halt bei 300 Watt 60 km/h fahren, weiß ich nicht, was da passiert ist, wenn ich dann mit 200 Watt 67 fahre und dann ist es mit dem Pacing echt interessant. Und es kann auch wieder sein, dass du auf dem Rückweg mit dem Gegenwindstück so langsam bist, dass du auch mal, das kommt mir zugute, auch mal aus der TT-Position rausgehen kannst, weil es
ja
wirklich...
Du bist so lahm, da kannst
du... Genau.
Du kannst auch, ich würde vorschlagen, machst einen Radwechsel, oder? Nach der Abfahrt. die Abfahrt bringt dir noch mega viel auf deinem TT-Bike und dann berghoch fährst du halt einfach mit dem Straßenrad.
Sehr gut.
Wäre auch der erste Mensch, der beim Riderman TT einen Radwechsel macht, glaube ich,
sehr
von
gut.
TT auf Roadbike.
Dann fahre ich in deinem Auto wieder ran, bekomme 20 Sekunden Zeitstrafe.
Du hast ja da 6 Betreuer und dann wechselst du vielleicht auch noch den Helm.
Ja, am besten bei der Wende, weil dann geht's schnell. Weil, ja. Bei der Wende musst du eh abbremsen.
Genau.
Sehr
bin
gut.
Gespannt,
ja.
was du da machst. Du wirst es ja auch alles begleiten. Dann kann ich mir das im Nachhinein schön angucken bei YouTube.
Ja.
Und dann bin ich mal gespannt, was du von diesen 3 Etappen, der 3-Etappen-Fahrt sagst.
Ja.
Ich hatte gerade noch ein Thema, was ich direkt anschneiden wollte. Jetzt ist es mir entfallen.
Time-Trial-Bike?
Time-Trial-Bike, nee. Ich mache einfach mal weiter mit einem anderen Thema. Genau, es ist mir wieder eingefallen, weil du hast eben vom Münsterland-Giro gesprochen.
Mhm.
Das ist jetzt nicht vorbereitet, das Thema, aber deutsche Renndynamik im Profibereich. Habe ich mich gefragt, nur ich das so sehe oder ob das irgendwie anderen auch so geht. Aber wir haben leider wenig deutsche Rennen, die ich sehr gerne gucke. Ich gucke sehr gerne die Deutschland-Tour, wegen der Art und Weise, wie das Rennen gefahren wird.
Ja.
Aber wenn ich ehrlich bin, so die anderen Rennen, Frankfurt zum Beispiel, juckt mich irgendwie null. Rund um Köln, ja, es ist ein Heimrennen, aber ich glaube so von der Art und Weise, wie das Rennen gefahren wird oder wie die Strecke gebaut ist, darauf möchte ich eigentlich hinaus. Auch nicht so geil. Hamburg wird ein bisschen besser, aber ist halt auch irgendwie ziemlich lame. Und dann hast du noch Münsterland-Giro. Dann frage ich mich, kann man diese Rennen nicht mal ein bisschen anders bauen?
Ich wollte es gerade sagen, das liegt auch nur daran, dass selbst wenn wir einen selektiven Kurs haben, wie eigentlich Frankfurt oder auch rund um Köln, das jetzt mittlerweile sich ein bisschen geändert hat, muss man sagen, schon fast in den letzten Jahren, aber auch so ein bisschen
nur aber auch Blocken. Nur, weil da so eine Blocktaktik gefahren wurde.
Ja.
Und dieses Jahr ist ja auch geil, wenn du bei der Rund um Köln anguckst, da wurde das erste Mal nicht gemacht, Massensprint, 60 Leute.
Ja, genau.
So.
Ja. Und das ist das Ding, also es wäre schöner, irgendwie warten wir doch auf so einen Klassiker, wo wirklich Ausreißer gegen Feld arbeitet oder vielleicht auch Bergfahrer sich mal rauskristallisieren. Ich glaube, ein geiles Rennen könntest du im Schwarzwald bauen oder so Allgäu oder sowas. Wenn du sowas dann einbaust, du musst ja nicht...
Aber du kannst auch für die anderen Rennen kannst du geiler machen.
Ja, du musst immer nur aufhören, dieses Finish in der Stadt enden zu lassen mit einem Rundkurs, wo die letzten 40 wieder flach sind.
Genau, das ist es. Und auf so 6-spurigen Autobahnen da. Und
ja,
du hast halt null Möglichkeiten, irgendwie mal zu attackieren. Also du hast keine Stellen, keine engen Stellen, du hast keine technischen Stellen mehr, du hast nicht mal irgendwie so einen Kicker von, keine Ahnung, 30, 50 Sekunden Berghochbelastung, wo jemand sagt, okay, hier fahre ich mal los. Wenn ich Frankfurt einschalte, schalte ich meistens erst ein auf den letzten 30 Kilometern, dann gucke ich irgend so einer Gruppe zu, die dann da so rumault. Jetzt, in den letzten Jahren kommt immer so eine mittelgroße Gruppe an, glaube ich. Ah, und dann ist es halt irgendwie, mich packt das null, wenn die durch dieses Frankfurt-Viertel da fahren, durch dieses Finanzviertel, und dann fahren die da 4 Runden durch so Baustellen. Keiner attackiert, nichts
immer.
Passiert.
Immer, jedes Jahr.
Jedes Jahr
ist da Baustelle.
Rund um Köln halt genauso. Du kommst da dann wieder und sobald du in Bensberg drüber bist, geht's bergab, breite Straßen und dann wird's flach. Niemand fährt da los.
Ja, es ist halt immer dieses, wir müssen in der Stadt nochmal unsere 3 Runden bringen. Klar, für die Zuschauer, ne, damit du da ein bisschen Traffic reinbekommst.
Kannst
aber genau
ja
das
sogar machen, aber dann mach doch eine andere Strecke. So auch in Köln.
Ja.
Mach doch nicht diese, also dann führ die doch mal irgendwie zurück nach Köln in die Innenstadt und dann machst du da nochmal irgendwie so ein bisschen rechts, links. Du hast da sogar am Rheinaufen so kleine Kopfsteinpflasterpassagen. Das könnte auch so ein bisschen hochgehen. Aber irgendwas, wo du halt noch sagst, jemand rechnet sich eine Chance aus, eine Gruppe, eine Lücke zu reißen. So ist es halt echt, alles klar, wird jetzt wohl ein Sprint.
Ja, es ist echt auf deutschen Rennen immer so. Das witzigerweise ist dann am Hamburg noch am ehesten, vom Timing her, wegen des Wasserbergs. So. Obwohl Hamburg ja natürlich das flachste Rennen ist. So.
Genau.
Aber da hast du doch eher noch die Chance, weil
da hast
das
du noch
Timing
die Frage,
ist entscheidend.
So, kommt diese Gruppe, die an den Wasserberg attackiert, an oder nicht? Ja, und da hast du irgendwie, auch da sind breite Straßen, und davor ist das Rennen halt übelst lame. Die fahren halt da komplett flach, 2 Millionen Kilometer. Dann fahren die dann ein paar Mal über den Berg drüber und dann wird es die letzten 20 Minuten interessant.
Ja, das stimmt. Die meisten Rennen sind dann immer so, dass die Anstiege, die da sind, nehmen wir mal Frankfurt, haben wir den Feldberg, sind ja 11 Kilometer auf dem großen Blatt, das ist ja auch noch ein bisschen was. Aber da sind immer nur so die Sprungbretter für die Ausreißergruppen.
Genau.
Da hast du halt dann so 7 Fahrer, 3 Belgier und zwei bis vier Conti-Fahrer. So, da hast du dann 2 deutsche Conti-Fahrer, die sich ein bisschen zeigen können, ist ja ganz geil, aber die machen ja nie was, diese Anstiege. Das beste Beispiel fand ich auch, war damals Europameisterschaft in München. So, da fahren die ja schon auch Richtung Anstiege, aber die waren ja sowas von irrelevant.
So weit weg, genau.
Die waren so weit weg, das macht ja gar nichts. So hast du ein Rennen in Bayern und da, da kannst du die Anstiege auch sein lassen, kannst du direkt flaches Rennen machen. Deswegen, eigentlich wäre es ganz geil, ein Rennen zu haben, genau, entweder so ein Stadtkursfinale mit viel Rechtsweg oder...
Die Deutschlandtour sind eigentlich immer geile Etappen, da wird immer richtig gescheppert. Ich gucke das voll gerne. Seit Anfang an ist die Deutschlandtour irgendwie ein geiles Rennen.
Absolut. Ich fand auch die Austragung im Sauerland eigentlich ganz geil und die deutschen Meisterschaften im Sauerland, weil da hast du auch nochmal, das ist nicht ganz bergig, aber du hast halt die Chance auf so eine bergfeste Ausreißer. Das war, glaube ich, Mühlberger, der gewonnen hatte. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube ja.
Deutsche Meisterschaften Mühlberger?
Nee, ich meine über Deutschlandtour, als im Winterberg.
Ah, ja, nach Winterberg, ja, Mühlberger.
Genau.
Ja.
Genau, seitdem haben Yates und Co. meine ganzen Segmente kaputt gemacht. Aber das ist ja halt auch dieses, ich sag mal, 2-3 Kilometer hoch. Das haben wir in Deutschland, da haben wir doch zahlreiche Anstiege für sowas. Und dann nur ein Timing, dass du halt nicht, wie du schon sagtest, die letzten 40 Kilometer neutralisiert, dann wieder in die Stadt reinrollst.
Ja, das ist so ein Gedanke, der mir letztens einfach kam auf dem Rad.
Stimmt.
Als wir über Münsterland gesprochen hatten, da dachte ich mir, Münster ist ja noch zumindest so, wenn das Wetter ziemlich räudig ist, dann ist das eigentlich noch ein ganz unterhaltsames Rennen. Aber
ja, stimmt.
Auch nur wegen des Wetters.
Ist das gemein, oder?
Also, deswegen dachte ich mir so, also, vielleicht ist da auch ein Muster. Also, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, Fabi Wegmann designt die Deutschlandtour-Etappen. Und Fabi Wegmann ist, glaube ich, auch in Münster involviert.
Ja.
Er weiß halt einfach, wie ein interessantes Radrennen voll gebaut wird.
Münster ja auch überraschend, wenn man selber fährt, manchmal überraschend bergig, also im Sinne von, er schafft es wirklich in den richtigen Momenten, so miese Streckenecken reinzubauen, dass du eigentlich so auf so einen Rollerkurs hoffst, aber den bekommst du nicht. Den bekommst du wirklich nicht. Ich glaube, vor 3-4 Jahren bin ich einmal Jedermann-Rennen gefahren und da kam so wie Straße, und ich wusste vorher, dass es passiert, Straße, Feldweg, rechts weg und dann so ein steiles Stück und dann ist so das Feld auseinandergeflogen, dass irgendwann der Thomas Köp ankam. Der ist ja als Schiri mitgefahren, als Referee, kam halt an, mit so einem, hat dreimal über Kreuz geguckt und meinte so, Alter, ich bin gerade abgehängt worden, ich bin gerade 400 Watt hinterm Feld hergefahren, was war da denn los? Das war halt vom Timing entscheidend vorne zu sein, das ist ein kurzer Anstieg, auf einmal hast du ein richtig geiles Radrennen gehabt.
Ja, ist schade, dass es sich häufiger gibt.
Jo.
Wo wir bei geilen Radrennen sind, ich will noch ein bisschen Werbung machen, für die deutsche Kriteriumsmeisterschaft. Ja, genau. Jetzt schon im nächsten Jahr? Nee, Deutsche Kriteriumsmeisterschaft. Die findet statt. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wann die stattfindet. Ich glaube, die findet in 2 Wochen statt, in Kempten. Die Jungs vom RSC machen da wirklich ein geiles Programm und haben 2 Rennen an den Start gebracht. Samstag und Sonntag kann man fahren. Selbst wenn man sich nicht qualifiziert hat, gibt es, glaube ich, noch eine Chance, dass man starten kann. Da müsste man vielleicht im Vorfeld einfach mal sich nochmal beim RSC melden und gucken, wie voll die Startliste ist, weil es gibt, glaube ich, 100 Startplätze. Und wenn die nicht voll sind, kann man nachmelden, ohne die Quali zu haben. Und dann gibt es noch eine kleine Party und alles. Und gebt euch einen Ruck, fahrt gerne noch hin, tretet mit dem RSC in Kontakt. Die machen da wirklich einen super Job, geben sich mega Mühe. Ist halt nur in dem ganzen Konstrukt, wie die deutsche Kriteriumsmeisterschaft aufgebaut ist, irgendwie, eine schwierige Sache und deswegen hier an der Stelle nochmal Werbung für die Veranstaltung. Wenn ihr Bock habt und wenn ihr Zeit habt, ich glaube, es lohnt sich, fahrt da runter. Ich meine, Kempten ist natürlich schon ein sehr südlicher Punkt von Deutschland, aber ich glaube, die haben sich echt Mühe gegeben, da drumherum auch irgendwie was zu machen, dass das eine Reise ist, die sich lohnt und dass man da ein ganzes Wochenende verbringen kann. Und das Allgäu ist auch jetzt nicht so unschön.
Ja, hat er recht.
Fahren auch nur mit 6 Leuten, das ist auch part of the deal, also die Kritik, in Anführungsstrichen, die es auch hier und da mal gab, dass es halt irgendwie auch von der gesamten Konstellation dieser Crit-EM irgendwie nie gut organisiert war. Das hat der RSC einfach selbst in die Hand genommen und gesagt, gut, dann starten wir auch nicht mit so vielen, sondern wir starten mit 6 und tun so, als wären wir auf 6 limitiert, was ich sehr cool finde. Und da geht es dann nochmal um Meistertrikot. Fahrt doch gerne mal hin und versucht, die Jungs zu ärgern.
Echt so. Es gibt ein paar Drücker, die die mal überraschend so aus der Versenkung kommen, die vielleicht auch mal eine Chance haben, genau, ein paar Jungs zu ärgern. Mach das mal.
Jo. So,
So, wie geht's
so
weiter?
So, generell erstmal nochmal einen Ausblick auf das Thema, was du vorgeschlagen hast heute. Und dann können wir noch so ein bisschen in die Vuelta reingehen, so ein bisschen auf Gravel DM eingehen. Wir haben das Thema End of Season. Wie beschreibst du es doch einfach, Lukas? Du hast es am besten rausgesucht. Ich hätte jetzt gesagt, End of Season, wie kann ich mich nochmal fit machen?
Ja, genau, das können wir auch so bezeichnen. Es geht so ein bisschen um diesen Aufhänger, ey, mittlerweile merkt man dann doch schon, dass die Saison vielleicht auch ein bisschen länger war und wir sind jetzt Anfang September, wir sind noch nicht im Oktober, es ist noch nicht vorbei. Hier sind noch einzelne Highlights, die jetzt aktuell bevorstehen und vielleicht auch so ein bisschen einschätzen zu können. Die letzten Wochen vielleicht im Training mal gemerkt, okay, das lief mal ein bisschen schleppend, das war jetzt noch nicht so ganz einfach, wie vielleicht im Mai oder Juni sich vorzubereiten auf einzelne Rennen. Vielleicht auch, wenn ich schon viele Renntage hatte, nochmal jetzt zwei, drei aufeinanderfolgende. Also so ein bisschen dieses On und Off, was man im Training hat, vielleicht besser nutzen zu können, wenn man anfängt, so ein bisschen dieser, dieser Blues zu kommen, dass man so ein bisschen müde wird, aber sich immer noch für einzelne Rennen Highlights vorbereiten möchte. Ja. Und da habe ich mich ein bisschen mit der Studienlage mal beschäftigt. So, was sind die Gründe für vielleicht dieses schleppendere Anpassungsverhalten meines Körpers, wenn ich schon sehr viele Renntage hatte? Wie machen Profi-Athleten das?
Ja.
Was gibt es vielleicht auch schon für Trainingsformen, die da vielleicht ein bisschen besser helfen? Und was hat sich vielleicht am modernen Radsport geändert? Weil es hat sich einiges geändert.
Ja.
Wir haben vielleicht nicht mehr so viele Renntage wie vielleicht noch in den 10er-Jahren. Bei manchen Fahrern und da können wir heute mal ein bisschen drüber sprechen.
Okay. Dann nochmal an der Stelle kurz Pause und gehen nochmal rein in die Vuelta und Co. Wir haben das letzte Mal vor einer Woche gesprochen. In der Zwischenzeit hat sich so ein bisschen was getan, aber auch nicht irgendwie bahnbrechend viel.
Heute ist Ben O'Connor immer noch im roten Trikot.
Und heute ist Ben O'Connor immer noch im roten Trikot. Ich habe immer noch die These, dass er am Ende die Vuelta nicht beendet und einfach aussteigt. Der macht den Miguel Angel Lopez. So, überleg mal nochmal so zurück in diesem Jahr, wo der einfach Dritter im GC ist und am vorletzten Tag einfach aussteigt und sagt, ah ja, komm, scheiß drauf, kein Bock mehr. So richtig abgefuckt einfach.
Ich sag ja, End of Season Blues.
Ja, genau. Das ist so, ja, crack, nee. Fünf Sekunden Vorsprung hat er noch vor Primoz Roglic.
Ja.
Wird
schwer. Sag ich so, wie es ist.
Ich weiß immer noch nicht, wer die Vuelta gewinnt. Ich habe ein Gefühl.
Henrik Maas.
Ja. Also ich habe ein Gefühl, oder was heißt ein Gefühl? Aus meiner Sicht stehen die Chancen eigentlich am besten für einen Primoz Roglic. Der hat aber auch immer mal wieder so einen schlechteren Tag. Oder so einen Tag, wo er nicht so richtig auf der Höhe ist. Aber dann kommt halt noch dieses Zeitfahren. Wenn es das Zeitfahren nicht geben würde, würde ich auch sagen, Henrik Maas könnte die Vuelta gewinnen. Weil der bei dieser letzten Bergankunft am Lagos die Covadonga im Nebel eigentlich wieder relativ gut aussah. Da, andere Geschichte gleich noch, aber da fand ich es lustig, der Roglic dachte, er wäre von O'Connor abgehängt worden. Hast du das mitbekommen?
Nee, was?
Der hat im Zielinterview erstmal gefragt, wie viel habe ich auf O'Connor verloren? Und du dachtest, Bro, du hast ja eigentlich alle abgehängt. Außer Marsten, der ist wieder zurückgekommen. Aber der ist ja fest davon ausgegangen, dass er Zeit verloren hat. Hat sie dann irgendwie 48 Sekunden rausgefahren und dann wieder 20 verloren durch diese Zeitstrafe, weil er das Rad gewechselt hat.
Ja, genau.
Und dann hinterm Auto wieder zurück ist. Da dachte ich mir so, Junge, in welcher Welt hast du denn gelebt? Das war ja neblig, okay. Aber in irgendeinem Moment musst du doch gesehen haben, dass ein O'Connor wegfährt oder auch eben nicht.
Oder irgendjemand, wahrscheinlich haben die keinen Funk gehabt mehr in dem Moment oder so, aber irgendein hätte es ihm sonst sagen können.
Ja, also ich glaube, er hat nicht mehr viel geredet. Die sind da in so einen ultra steilen Schlussteil reingefahren. Und da hat Florian Lipowitz erstmal alle richtig wegrasiert vom Hinterrad. Da war nur noch Roglic dran. Dann, als er Roglic abgesetzt hat, kam da auch nicht mehr so krass viel. Und Maas ist wieder ran, weitergefahren, hat ihn sogar ein bisschen gegappt. Und ja, also ich bin mir nicht sicher, wer diese Vuelta gewinnt. Und gestern hatten wir ja mal wieder so einen Fall von Mikel Landa bringt sich einfach um seine GC-Chancen auf so einer komischen, welligen Etappe.
Ja.
Ich habe es nicht gesehen, muss ich zugeben. Ich habe nur gesehen, dass er am Ende jede Menge Zeit verloren hat.
Ja.
Was natürlich bitter für ihn war.
Er macht den Pablo Torres.
Er macht den Pablo Torres, ja. Gucken, ob er dann heute oder morgen, wenn dann die nächste Bergankunft ist, auch so eine krasse Leistung rausscheppert wie so ein Pablo Torres.
Ja, genau. Also eigentlich wäre es heute. Heute gewinnt Landa mit 3 Minuten.
Nein, kannst du halt jetzt fahren lassen,
ne? Ja, es ist spannend. Also Ich meine, es ist auch das, was wir mal bei Vuelta sagten, ne? Es ist ja weniger diese Dominanz von einzelnen Teams irgendwie, weil unser UAE-Team-Idee am Anfang, die ist ja komplett hops gegangen.
Jo.
Mit Yates so. Und jetzt haben wir halt super viele Einzel-GC-Fahrer, die sich halt Roglic hat noch Liprovitz, aber mit so einem einzelnen, richtig starke Helfer in guten Positionen bringen können. Wir haben irgendwie einen GC-Fahrer vorne, der ja nicht aus Zufall vorne ist, aber so ein bisschen,
stell
weil
dir
man
mal
sich
vor,
verpokert hat.
Man hätte dir oder mir am ersten Tag der Vuelta jetzt dieses GC, da wo ich jetzt gerade drauf blicke, gezeigt. Etappe 18, Ben O'Connor führt 5 Sekunden vom Primoz Roglic. Und ich hätte gedacht so, oh, wie sind wir denn hier gelandet?
Und jetzt auch so komplett weg.
Genau, so kein UAE-Fahrer, aber das, ich meine, irgendwie habe ich damit gerechnet. Aber also, auch, dass ein David Goudou auf 5 fliegt.
Stimmt, der hat auf einmal auch wieder richtig was rausgehauen, ne?
Ja.
Was war das denn für eine Performance? Wo kommt der jetzt schon wieder aus der Versenkung her?
Ja, ich glaube, der hat sich jetzt mal wieder gefangen, nachdem er da echt ein mieses Jahr hatte.
Ja.
Ich meine, gut für ihn. Hab nichts gegen den Kerl. Freut mich.
Ja, ja, klar.
Schön, wenn er da seine Form wiederfindet oder das Level einfach so passt, dass er da Top 5 fahren kann. Aber ist immer witzig, wenn du mir dieses GC vorgelegt hättest, hätte ich gedacht so, what the fuck, Alter, wie kommen wir hier hin an diese Stelle? Ja. Und
Goudou mit einer 25 Minuten 6,6 Watt pro Kilo Performance. Also sind wir gerade in diesen Bereichen so, ich sag mal,
Tourplatz 20.
Ja, nicht ganz, aber schon in den Bereichen so Pogacar, wenn er auf Halbgas beim Giro fährt. Also ist nicht, also er hätte sich dann eigentlich mit dieser Performance nicht ganz abhängen lassen von Pogacar.
Das ist doch schön zu hören, oder? Aber nur solange Pogacar nicht ernst spielt.
Ja, genau, weil er, wenn er Lust hat, ja, das stimmt.
So, dann kommen wir mal noch jetzt hier, weil ich habe es eben schon angerissen, zur Vuelta und zum guten Herrn Castillo.
Der schwerste Bergfahrer seit 10, 15 Jahren. Wer war damals, was sind so schwere Bergfahrer? Ich habe da noch so einen im Kopf, so unrealistische schwere Bergfahrer. Kennst du das noch?
Miguel
so
Indurain.
Indurain sowieso. Ich habe mal ein bisschen rumgeguckt. So Vuelta 2006, glaube ich. Kennst du noch Wladimir Karpetz oder so?
Ja.
Es ist nicht der Bergfahrer, der war aber 8 oder 7. im GC. Oder 8. im GC.
Ja.
Der wog 79 Kilo auf 1,90. Was macht er mit nur 8 Minuten auf Vinokurov, 2006er Vuelta? Aber das sind dann andere Zeiten. Und jetzt haben wir einen 74 Kilo, manche sagen 76, aber ich denke, also die 74 Kilo Bergfahrer, der zum Glück mit Powerdaten hochlädt. Ich kann gleich mal ein bisschen was zitieren und vorlesen. Was macht der da vorne?
Junge, wie sieht der auch aus? Der Typ hat.
Wie fährt der Fahrrad?
Oh, der hat ja erstmal die eine Etappe aus der Ausreißergruppe erstmal gewonnen. Ja. Das war Etappe 12. Da dachte ich mir so, geil, das war, der hat aber auch da schon, der war so am Limit, als er losgefahren ist. Oder zumindest da so
der
war
immer am Limit.
Da dachte ich so, was geht? Und da hat er richtig geil durchgezogen und hat die Etappe gewonnen. Und dann dachte ich mir so, der Anstieg war, glaube ich, da nicht ganz so steil. Ich schaue es gerade nochmal nach. Mhm. Genau, es war 4,7%. Das war so ein Anstieg, wo du halt tatsächlich auch Lücke reißt, wenn sich alle angucken, dann bleibst du vorn. Wenn du dann das Gas hast, durchzuziehen und nicht mehr Zeit zu verlieren, die sich uneinig sind, dann gewinnst du das Ding. Da dachte ich mir, logisch. Dann gewinnt er aber auch einfach nochmal diese Etappe, die wir eben schon angesprochen haben, wo Roglic dachte, er wäre abgehängt worden zum, wie heißt das?
Suito Negro.
Der hinten raus halt übel steil war, mit 3 Kilometer mit 13%. In der gleichen Ausreißergruppe Pavel Sivakov und Alexander Vlasov, das sind dann nochmal andere Kaliber, die du da wirklich abstellen musst. Und da dachte ich mir so, der ist unten rein in den flachen Teil gefahren, da hat er schon Klimmzüge ohne Ende gemacht da am Hinterrad. Der Typ war völlig fertig. Ich dachte so, jetzt gleich ist er weg und der hat auch immer wieder so kleine Lücken bekommen. Und irgendwann fährt der los, da dachte ich mir so, das kann doch nicht wahr sein. Dann fahr doch vielleicht mal vorher vernünftig Fahrrad.
Ich kann es mal zitieren. Ich meine, seine 2 Attacken, die er da im Finale gerissen hat, das war auch komplett irre. Wie kann man in der Lage sein, nach sowas 2-mal loszufahren? Aber ich kann es gleich mal zitieren. Also nehmen wir mal den ganzen Anstieg, der nach Suito Negro, das Ding, ich habe jetzt ein Strava-Segment, 24 Kilometer. Bei Pro-Sidings jetzt sind es 18 Kilometer. Also das sind jetzt mal, die 24 Kilometer sind eine Stunde. So, eine Stunde mit 400 Watt Average, 5,4 Watt pro Kilo. Da gehe ich noch mit, das wissen wir, können andere. Das, was du meinst, wo er Klimmzüge macht, ganz unten, da sind wir bei 2 Minuten 38, bei 470 Watt, 6,3 Watt pro Kilo. Das mal kurz als Orientierung. 470 Watt, wie er da reinfährt. Dann, die letzten Kilometer haben wir diese eine ganz kurze Abfahrt noch, also es ist so ganz oben, wird es kurz flach, dann hört auf zu treten. Danach steigt er los mit einem Peak erstmal von 530 Watt, dann haben wir irgendwie vier
genau,
Minuten
der
mit.
Ist ja da unten reingeschippert, sobald es steil wurde, ist der einfach losgefahren, diese 3-Kilometer-Rampe, wie ein Geisteskranker.
Genau, und das ist das, was ich gerade zitieren wollte, die geisteskranke Attacke, die erste. Lennart. Nach 16 Kilometer bergauf, 3 to go, wenn man weiß, was da für eine steile Rampe noch kommt, fährt er los mit 989 Watt Peak. Was? Mit 989 Watt Peak fährt dann irgendwie so eine Attacke von, ich sag jetzt mal, ich schneide mal raus, so diese 10 Sekunden waren 900 Watt Average halt, ne? Und hält dann halt seine Attacke da, bis er eingeholt wird irgendwie bei, ja, 440 Watt oder sowas, 6 Watt pro Kilo. Aber der hat es ja richtig einen reingestellt, ne? Richtig reingeschenkt. Das wird er halt eingeholt. So, wer ist dann in der Lage, nochmal was zu machen? Ja, Pablo Castrillo, nochmal, diese letzte Attacke, die er setzt, 955 Watt nach dieser Aktion nochmal zu bringen. Der robbt ja an seinem Lenker los, wie ein Geisteskranker. Dann fährt der an diesem steilsten Abschnitt, 15,6%, fährt eine Geschwindigkeit von 30 km/h. Was bedeutet, sein Peak VRM von einer Minute, also seine höchste Minute, liegt bei 2500 VRM. Und der, ich meine, das ist ein GPS-Fehler, muss man sagen, aber der höchste VRM-Wert in seiner Attacke liegt halt bei 3.500 Höhenmeter pro Stunde, weil der einfach mit 30 km/h diese steile Rampe hochknallt. Und wenn du das halt kannst noch im Finale, ja, dann ist
also
es halt so ein...
Ich dachte mir einfach nur, als der losgefahren ist, Bro, also hast du schon mal was von Laktatbildungsrate gehört und von Laktatabbau über der Schwelle, das geht nicht. Was veranstaltet, wie kann man da unten so reinscheppern? Aber ich dachte...
Zwei Minuten,
kann es ähnlicher werden vom Leiden für den. Der sah ja vorher schon so aus, wäre tot. Dann dachte ich, er macht auch keinen Unterschied mehr.
Schmerz ist Schmerz, denkt er sich. Genau. Letzten zwei Minuten sind 500 Watt Average und das hat mit der 950 Watt Attacke nach 18 Minuten Anstieg, 18 Kilometer Anstieg, also nach fast einer Stunde.
Mir ist das Laktat aus den Augen gelaufen beim Zuschauen, muss ich sagen.
Das ist echt so, wie da reingerobbt ist.
Boah, der Typ spürt ja gar nichts mehr. Und dann erklärt das auch, warum Vlasov, der halt nochmal ranfährt, dann auch einfach alle Viere von sich streckt und wenn der wieder losfährt,
der fährt auch krass. So mit, der hätte auch wirklich über Kreuz geguckt, wie sonst was, ne, der Vlasov. Der hätte wirklich so,
Ja, das war so geil, als er den eingeholt hat. Ich glaube, die sind beide ohne Brille gefahren. Und ja, Vlasov sieht sonst nicht so aus, muss ich sagen.
Nee.
Vlasov, hätte der mal schnell wieder seine 100%-Brille anziehen sollen, weil dem ist wirklich, der hat gar keine Kontrolle mehr über sein Gesicht.
Das konntest du voll ablesen, dass der gar nichts mehr zuzusetzen hat.
Du sitzt so im Red Bull Bora ins Groauto, guckst so diesen Stream und denkst so, oh shit. Und dann so, hey, Alex, if you can, maybe you attack one more time. Und du weißt genau, wie sein Gesicht im Moment aussieht.
Stell dir mal vor, du sagst das in dem Moment im Funk und kriegst dann halt diesen Schnitt in dem Moment auf das Gesicht. Oh Gott, was habe ich gesagt?
Ich nehme alles zurück.
Oh, noch am Metall einen mitgegeben.
Ja.
Ja, und dann kommt Castrillo und denkt sich so, gut, 1000 Watt hier an dem Anschnitt, ist ja kein Problem.
Das war krass. Und Kernfarmer generell ist krass gestern wieder, der Etappensieg vom nächsten Kernfarmer-Fahrer.
Ja.
Drei Etappensiege für ein Pro-Team mit einer Wildcard ist jetzt mal gar nicht so schlecht.
Teamname ist Programm, oder?
Oh, Tiefschlag. Ach, ich frage mich immer, ob das, ich frage mich immer, wie das so wahrgenommen wird, ein Pharmaunternehmen also in Deutschland, stell dir vor, in Deutschland hast du ein Pharmaunternehmen. Ja,
Team Bayer.
Team Bayer. Und dann, was meinst du, was in Deutschland damit passieren würde?
Oh, stell dir vor, das ist so ein Team Specialized Bayer, oder Team S-Works Bayer.
Ja.
Ja, muss eine deutsche Marke, so Canyon Bayer. Ich will jetzt nicht zusammenführen, aber so, oder das Team Bayer Canyon rasiert bei Tour de Suisse gerade alles. Okay.
Und gewinnt alle Etappen. Deutsche Medien. Naja, egal, auf jeden Fall der gute Urko Berade. Castrillo übrigens, der hatte.
Entschuldigung. Ich habe gerade noch im Kopf weitergespielt. Ich habe noch Team Cupratzo Farm, aber ist egal. Mach weiter.
Reicht jetzt.
Ja.
Castrillo übrigens hatte schon vor der Vuelta eigentlich eine Einigkeit mit Ineos.
Mhm.
Und Ineos ist jetzt weiter in der Pole Position, aber da freut sich gerade ein Manager richtig, der natürlich sofort aus dem Movistar-Auto von, wie heißt er jetzt nochmal, Arrieta, angerufen wurde, bestimmt so, ey, wie viel willst du für den Kerl haben? Also, bin mal gespannt, was da jetzt gerade für Summen geboten werden. Ich hatte vorher das schon gelesen von Castrillo, dachte mir so, was zur Hölle macht Ineos da? Aber ja, anscheinend Ja.
Irgendwas wissen die.
Also der Kollege hatte vorher vielleicht schon mal Strava von Sky Trio gecheckt, der sportliche Leiter.
Ja.
Und
vielleicht ist er irgendwann auch schon einen Rampentest bis 700 Watt zu Ende gefahren oder genau. 800. Keine Ahnung.
Genau. Dritter Etappensieg, Oko Berade von Equipo Kern Pharma. Das musst du, also das ist eine richtig geile Ausbeute für die.
Hm. Ja.
Und wir haben ja noch zwei Bergankünfte, wo man Castrillo mal wieder in die Fluchtgruppe gehen kann.
Ja.
Er war übrigens wieder in der Gruppe, ne? Gestern.
Ja, ich weiß.
Ist Achter geworden. Und da muss man sagen, da sind jede Menge andere Teams mehreren Fahrern drin gewesen. Die denken sich wahrscheinlich auch, die haben die ganze Zeit über Funk, haben die richtig Zunder bekommen, denke ich mal. Und nach dem Rennen wahrscheinlich auch.
Ja, die haben auch wahrscheinlich auch alle nur so gehört, ja, achtet auf den Castrillo, achtet auf, dass er nicht wegfährt. Ja, da fährt der andere weg. Also,
ja.
Im Finale.
Wollen wir das so stehen lassen für die Vuelta?
Ja, also es ist unterhaltsamer wird es, glaube ich, nicht mehr.
Nee.
Also Transfer-News hätten wir noch mal ganz kurz. Wo du vorhin bei Ineos und sowas warst.
Dan Biggin. Ja, habe ich auch Biggin schon ich tatsächlich gehört. Schon. Red Bull Bora-Hans Grohe, geiler Transfer.
Ja, das wird cool. Die haben richtig Bock gerade, ne?
Mhm. Also, man muss sagen, das, was sie da jetzt machen, finde ich sehr, sehr gut. Ich habe es hier, glaube ich, schon mehrfach angesprochen. Die Qualität des Kaders wird halt krass nach oben geschraubt. Jeder Helfer ist in der Lage, auch Selbstrennen zu gewinnen. Es geht halt genau in die Richtung UAE oder Visma Lease Bike. Du siehst halt diese Schritte, die gemacht werden. Und das geht jetzt auch mit dem Staff weiter. Die beste Nutrition haben sie ja schon. Da können sie sich leider nicht einfach verbessern. Aber generell in der Aufstellung, ich glaube, auch materialmäßig mit Specialized sind sie ja gut unterwegs. Aber ich glaube, so Dan Bingham, wenn man dem ein bisschen Freiheit gibt in Richtung Entwicklung und alles, dann kann das richtig geil werden. Der bringt auch noch einen weiteren Kollegen mit von diesem Hub.
Ja, keine Ahnung,
Team,
was du sagst.
Mit dem er schon lange zusammenarbeitet. Also es sind zwei Leute, der andere Kollege, ich müsste den Namen nochmal nachgucken, stand auch in der Pressemitteilung drin. Ja, ich glaube, da bauen die gerade schon ein sehr, sehr interessantes Team und mit Red Bull im Hintergrund hast du natürlich auch ein paar Möglichkeiten, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also, das sind, wie du schon sagtest, sind die richtigen Schritte langfristig. Mein Ziel ist ja dann halt irgendwie, Tour zu gewinnen. Ich weiß noch nicht genau mit wem, aber das sind die Schritte, die du ja irgendwo machen musst, um halt nachher solche Effekte zu bekommen. Du musst halt alle kleinen Stellschrauben bearbeiten, wie du schon sagtest, wie Team UAE, wie Team Visma. Du kannst nicht einfach nur darauf beruhen oder darauf bauen, dass du einen talentierten Fahrer hast, der es halt irgendwie nachher abschießt.
Genau. Wout, Saisonende habe ich mir noch aufgeschrieben.
Oh, ja.
Knie kaputt.
Ja, gut. Zum Glück nicht gebrochen, so wie es erstmal aussah. Ich meine, ich kann es aus Erfahrung sagen, ich hatte mal Kniescheiben gebrochen. Ja, ich hatte echt mal Kniescheibe gebrochen, nach dem Rennen. Und so wie er sich hingesetzt hat und wie er sich beim Fahrrad bewegt hat, das war eins zu eins das gleiche Gefühl, was ich damals hatte. Dieses, du kannst es auch noch bewegen, aber du merkst genau, da ist eben ein Problem. Er hat wahrscheinlich einen heftigen Bluterguss dann natürlich gehabt. Du siehst halt diese Schürfwunde, klar. Aber es sah genau so aus, so wie er so gezittert hatte und so, als wäre es halt gebrochen. Deswegen zum Glück erstmal das nicht. Aber es auch finde ich gut, dass sie auch sagen, ich meine, klar, wahrscheinlich geht es auch gar nicht anders, aber sie auch wirklich sagen, ey, Saison ist zu Ende. Also ist halt einfach so. Das ist halt auch für den Athleten und nicht irgendwie so, ja, vielleicht können wir ihn nochmal zur WM hin gerade biegen. Nee, lass.
Ja, finde ich auch besser, dass man einfach eine Klarheit hat. Man kann sich auf die nächste Saison ausrichten. Ich meine, ein Glück für ihn, hat er noch drei Etappen gewonnen bei der Vuelta. Das nimmt er nochmal mit, nachdem er jetzt wirklich ein beschissenes Jahr hatte. Mit zwei miesen Stürzen. Und hoffentlich ist er nächstes Frühjahr wieder da und kann sich dann mit Mathieu und mit UAE prügeln, weil das ja schon mal unterhaltsam ist.
Das wollen wir sehen. Es ist halt so, wie es ist.
So, Lukas, wir müssen jetzt mal hinne machen. Ich sehe gerade auf meinem Programm. Also wir haben hier noch eine Gravel-DM und eine E-Sports-WM. Die E-Sports-WM spreche ich jetzt als erstes an. Da findet heute Abend, wo wir aufnehmen, um 19 Uhr das Halbfinale statt. Ich habe noch nie ein Rennen auf MyWoosh gesehen. Ich glaube, es ist auch ein bisschen weird, aber ich dachte, ich gucke mir das vielleicht heute Abend mal an oder vielleicht die Wiederholung, wie das da gefahren wird. Aber du weißt, glaube ich, mehr über die ganze Geschichte.
Ich weiß mehr, genau. Ich habe zwei Fahrer dort, den Martin Mertens und Jason. Heute geht es um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft, die in 3 oder 4 Wochen dann in den Emiraten stattfindet. Und die Formate, das Format finde ich ein bisschen schade, weil einfach, ich meine, die Mouche-Rennen oder die Swift-Rennen kennen wir auch so ungefähr halbe, dreiviertel oder mal eine Stunde. Mhm. Jetzt haben wir zwei Rennen heute Abend, die ausgefahren werden. Einmal ein Rennen von 8,9 Kilometer, das ja. erste Rennen, fertig, das war's. Es gibt einmal einen Anstieg da drin. Es gibt vor dem Anstieg, es geht immer nur Punkte, ganz wichtig, es gibt ein Punktefahren. Es gibt nur, also es zählt nur Punkte. Es gibt ja. vor dem Anstieg Punkte, es gibt oben am Anstieg, am Top des Anstiegs gibt es Punkte und im Ziel gibt es Punkte. Mhm. 20, 20, 40 für den ersten, also doppelte Punktzahl im Ziel. Du hast die ersten 20, kriegen Punkte. Dann gibt es direkt eine Stunde später ein Points Race, 4-Kilometer-Runde, A4-Runden, also ein 16-Kilometer-Rennen, wieder in halbe Stunde zu Ende. Und dann gibt es jede Runde auch wieder Punkte. Also es wird nachher super viel mit Explosivität, Sprints und so weiter, Ausreißergruppe, schwierig. Man muss aber trotzdem vorne dranbleiben, weil das, was ich von den beiden gehört hatte, deswegen auch manchmal ein bisschen interessant, es gibt nicht diese Pack-Dynamic wie bei Swift, dass du ja. halt durch die große Gruppe durchschießen kannst und so weiter. Das gibt es dort nicht. Positionierung ist wichtiger und der Windschatten ist nicht so stark eingeberechnet wie bei Swift. Nach 6 Meter hört auch übrigens die Windschattenlücke wieder auf. Das heißt, du musst super close dranbleiben. Wenn jemand eine große Gruppe wegfährt über so einen Hügel, musst du dabei sein, weil sonst arbeitest du nachher gegen die große Gruppe. Also da muss man echt ein bisschen aufpassen.
Weird, ja. Ich glaube, mehr brauchen wir dazu nicht sagen. Man kann sich das, glaube ich, im Nachhinein auch nochmal angucken bei YouTube. Ich mache jetzt an der Stelle hier nochmal kurz für unseren Swift Club Werbung, weil wir werden im Winter auch wieder irgendwie ein paar geile Sachen auf Swift machen. Mit dem Wetter, was jetzt draußen ist, fange ich jetzt wieder an, mir darüber Gedanken zu machen. Wenn ihr auf Swift unterwegs seid, joint mal unserem Club, science.cc oder einfach nur Science. Ihr findet, gebt mal Science ein, wenn ihr die Clubs sucht.
Gebt mal Science ein.
Da sind wir mittlerweile schon fast 2000 Leute und wir haben da, für alle, die es nicht wissen, im Winter regelmäßige Rides und auch ein paar Rennen, machen bestimmt wieder eine Rennserie. Und ja, würden uns freuen, wenn ihr da dazukommt. So.
Ja. Wird eine geile Nummer und alle Infos werdet ihr sowieso nochmal mitbekommen. Die Events werdet ihr da nochmal sehen, könnt ihr dann joinen, ob Trainingsride oder kleine Wettkämpfe, da wird, glaube ich, wieder. Ich freue mich jetzt so ein bisschen, muss ich sagen, auf die Swift-Saison. Es ist ein bisschen bescheuert, es ist wie eine Parallelsaison, aber ich habe auch nochmal ein bisschen geguckt die letzten Tage, 2, 3 neue Routen, 2, 3 neue Maps, ich habe mir alles noch nicht angeschaut. Ich will nicht zu viel Werbung dafür machen, aber ich muss ganz ehrlich transparent sagen, also ein bisschen habe ich schon Bock irgendwie, so dieses Setup wieder aufzubauen und da so ein bisschen rumzuspielen.
Ich auch. Vor allem habe ich 2 neue Sachen. So, ich bin noch nie Swift Rennen mit Bicarb gefahren. Bicarb. und ich setze viel auf Kühlung. Und habe das Gefühl, Eisgels könnten auf Swift eine coole Waffe sein. Also mehr, als sie zum Beispiel beim normalen Trainingsausfahrten sein könnten. Weil bei normalen Trainingsausfahrten brauchst du es gar nicht mitnehmen. Aber auf Swift kannst du den Scheiß. Ich habe die Dinger seit 2 Monaten gefroren. Und 2 gegessen oder so.
2 Monaten liegen da drin bereit. Ja. Ich werde dieses Jahr mehr mit Core-Sensor mal ein bisschen was fahren und mal gucken, was da passiert. Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich habe mich auf jeden Fall schon ein bisschen vorbereitet. Core-Sensor auch interessant. Muss ich mir, glaube ich, auch mal holen. Und ja, die Swift-Saison beginnt wieder. Ich habe auch schon wieder ein bisschen Bock. Also genau wie du. Ja. Es kribbelt ein bisschen.
Ist bescheuert, aber ja.
So, wir sprechen, glaube ich, vielleicht einfach in der nächsten Woche über die Gravel-DM in Down. Die jetzt dieses Wochenende ist, dann skippen wir das, weil jetzt gerade haben wir so schon diese Überleitung aus der einen Saison in die andere Saison gemacht. Das Thema machen wir nochmal wann anders, wie man die Transition vielleicht gut hinkriegt. Aber du kannst jetzt noch so ein bisschen in Richtung dieses, ich nenne es mal Paniktraining auch nochmal, oder Training so von einem gewissen Base-Level nochmal schnell auf ein gutes Level kommen. Ich habe jetzt mal überlegt, haben wir nicht auch Trainingspläne in die Richtung, sowas wie ein VS Max Booster, wenn ich jetzt nochmal irgendwie spontan fit werden möchte. Kann ich eigentlich auch den Training Peaks Plan dort nutzen. An der Stelle einfach mal wieder Werbung in eigener Sache. Wir haben den Link für die Training Peaks Trainingspläne in unserer Insta-Bio. Wir haben ihn auf science.cc und du hast ihn unter den Folgen immer drunter, oder? Den Link. Da findet ihr verschiedene Pläne, mit denen ihr auch nochmal ein bisschen das abbilden könnt, was wir jetzt hier besprechen.
Genau das. Also es ist so ein bisschen, ich habe vorhin schon gesagt, der Aufhänger, es wird alles ein bisschen, nicht so einfach. Das Kartenhaus wackelt ein bisschen, was sie da aufbauen. Und wir versuchen es irgendwie manchmal so ein bisschen mit Hauruck wieder aufzubauen. Vielleicht ein bisschen unsauberer, aber halt rechtzeitig wieder fit zu sein. Warum das Ganze? Und um es nicht ganz so weit auszuführen, vielleicht einfach um es ein bisschen oberflächlicher zu behalten, aber trotzdem physiologisch dran zu bleiben. Mit der Zeit, die wir jetzt einfach, mit dem kalorischen Umsatz, den wir in einer Saison so durcharbeiten, wir sind mittlerweile naja, wenn die Saison im Dezember beginnt oder sowas mit richtig Training, haben wir auch schon fast wieder 8-9 Monate bald, die wir durchweg arbeiten.
Ja.
Und vielleicht mal eine Woche krank waren, aber es ist auch keine richtige Off-Season-Pause, das zählt jetzt nicht. Und irgendwann ist es halt so, dass dass das Gleichgewicht aus dem hormonellen Stoffwechsel, aus Proteinaufbau, Proteinverbrauch, dass das ein bisschen schwieriger ist, dass unser Testosterongehalt auch eventuell ein bisschen messbar nach unten geht, habe ich gleich nochmal was mitgebracht. Und deswegen auch die Trainingsanpassung zum Teil, die Proteinsynthese auch etwas langsamer vorangeht, als vielleicht noch im Februar, im April, im Mai. Wir sind die ersten Rennen gefahren, wir sind heiß, wir haben Bock, wir sind natürlich Kohlenhydrat geladen, wir haben die ersten Intervalle schon gemacht, wir haben eine gute VO2 Max gleich mitgebracht. Und wir merken von Wochenende zu Wochenende, dass wir vielleicht ganz gut schnell regenerieren. Und irgendwann kommt so ein, ich kenne das halt von meinen KT-Zeiten noch, wenn du halt super viele Rennen fährst. Ich hatte so typisch Juli, August, oder meistens August habe ich so ein kleines Tief gehabt. Wenn ich im Juli ein bisschen rausgenommen hatte, ging das eigentlich. Dann war ich richtig schön zu August, September und nochmal Oktober wieder fit.
Ja.
Das habe ich dann schon gemerkt. Also so eine kleine Mini-Off-Season in der Saison einzubauen, ist gar nicht so verkehrt. Und gerade die sich jetzt vorbereitet haben, vielleicht für den Ötztaler seit Wochen vorbereitet haben, jetzt eine kurze Pause machen. Das ist jetzt auch nicht so einfach, nach dem großen Trainingsvolumen schnell wieder zu regenerieren und sich vielleicht jetzt für Münsterland Giro oder für den Riderman relativ rasch halt anzupassen. Und
ja.
Ich habe eine Studie mitgebracht von einerseits Garcia, Response of Sexual and Stress Hormones of Male Pro Cyclists during Continuous Intense Competition. Da reden wir von der 1998, bisschen was her, 1998er Vuelta, wo wir gerade bei Vuelta wieder sind, ging es darum, dass sie zwei Teams verglichen haben und da ging es um Stresslevel.
Ganz ja. Ehrlich.
Schwierig.
Was jetzt Testosteronwerte von der Vuelta 98 an, Lukas.
Wir reden jetzt mal nicht von absoluten Werten, sondern einfach nur vom Verhältnis, okay?
Ja, aber selbst wenn sie nacharbeiten. Auch ein Verhältnis kann doch manipuliert werden.
Dann ist es umso erschreckender, weil man sieht eigentlich, dass von Woche oder vor der Beginn der Rundfahrt S0 quasi zu S1 schon signifikante Reduktion bei beider Teams an Testosteronwerten gemessen werden kann. Und das führt sich eigentlich jedes Mal auch zu Woche 2 und 3 dann halt fort. Ich sag mal, Woche 3 ist dann halt kein signifikanter Unterschied zwischen 2 und 3, aber immer noch ein signifikanter Unterschied zu vor der Rundfahrt. Das heißt, man sieht dann schon, jede Woche wird es weniger. Und man merkt halt, okay, und so haben wir es auch nochmal in einem Jahresverlauf sich mal angeschaut, man sieht wirklich, Stresslevel nimmt zu, Testosteronwerte nehmen ab, auch wenn nachmanipuliert wird. Also vielleicht
noch ein Punkt, warum das eine zweifelhafte Studie ist. Ich glaube, da sind einige Jungs hingefahren, die waren anschlaggeladen und haben dann gesagt, während, lassen wir mal die Finger davon. Also ich würde diese Studie gerne nochmal mit safe, cleanen Probanden durchführen. Aber ich höre jetzt auf, die Studie, die du mitgebracht hast, anzuzweifeln. Lass es einfach mal weiter.
Du kannst ja gerne anzweifeln. Danke fürs Torpedieren. Gut, dann eine andere Studie.
Ich glaube, dass hier aber von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen genug Leute einen reflektierten Blick auf diese Sache haben, dass diese Zweifel gekommen werden beim Zuhören. Deswegen wollte ich das nicht komplett ausblenden, das Thema. Aber ja.
Naja, also es geht mir darum, so ein bisschen, dass halt einfach frequentierte, viel Belastung einfach auf unser hormonelles System auch einwirkt.
Ja.
So, das kann man erstmal schon mal sagen. Ob du jetzt vorher voll geladen bist oder nicht, also erstmal wirkt es halt ein. Ich habe auch was anderes nochmal rausgesucht, da ging es um Effekt von D-Training und da ging es auch darum, dass sie eine sehr intensive Phase hatten von 14 Tage Krafttraining, Radtraining bei Athleten und dann halt gesehen hatten, dass die Werte sich alles reduzieren und wenn sie halt via D-Training, also Pause hatten, konnte man sehen, dass die Werte Plasma Growth Hormone, also Wachstumshormone und Testosteron, einmal Wachstumshormone um 58% zur End-of-Training-Phase, 58% wieder Anstieg und Testosteron auch wieder um 20% Anstieg, also 19,2 und einfach zeigt dir, dass du halt einfach einen abfallenden Verlauf hast, dann wieder einen anstiegenden, wenn du Pause machst. So, das war eigentlich nur der Aufhänger. Das heißt, wenn du viel trainierst, viel machst, dann wird einfach mal zwischendurch sein, dass der Stresshormonwert relativ hoch ist, Testosteron mal runtergeht.
Ja.
Auch bei Athleten, die jetzt sich nicht vorher vollpumpen und ein sehr hohes Eingangsniveau hatten. Genau. Und dann ist die Frage, okay, wie gehen wir mit Training damit um? Da habe ich jetzt auch nochmal geschaut. Da gibt es eine eigentlich ganz coole Studie für alle, die mal da reingucken wollen. Block versus Traditional Periodization of High Intensity Training. Two different paths to success for the world's best cross-country skier. Von Solly, Tönnesen und Sandbach.
Mhm.
Und die drei haben sich angeschaut, zwei Jahresverläufe, einmal mit traditioneller Periodisierung und einmal mit Hitblock-Periodisierung von der erfolgreichsten Skilangläuferin, die wir eigentlich haben.
Marit Björgen.
Magst du mal raten? Richtig. Marit Björgen, 8-mal olympisches Gold, also ihr Delta, so groß wie meine Wade oder mein Oberschenkel. Das ist wirklich, also ich finde Skilanglauf immer richtig geil, wie die halt ballern können. Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie Pablo Castillo Fahrrad fährt. und dann geht es um diese Jahrespension, ging es so ein bisschen im Vergleich zwischen Block und traditionell. Kurz abgekürzt, beides war sehr erfolgreich. Kritik an der Studie übrigens auch, große Abstände zwischen den zwei Zeiträumen, muss man einfach so sehen. Also beide erfolgreiche Jahre gewesen, aber 10 Jahre liegen zwischen den zwei Periodisierungsmodellen. Vor 10 Jahren quasi noch traditionell gemacht bei ihr, dann in den letzten Saisons dann eher Blockperiodisierung gemacht. Was mir aber auffällig war, ist, dass wir haben 4 Phasen im Training, im Jahresverlauf. Generelle Preparation Phase Nummer 1, also die Vorbereitungsphase 1, dann Nummer 2, spezifische Phase und dann die Competition Phase. Also typisch dann, du beginnst im Frühjahr mit Vorbereitung 1, dann hast du im Sommer Vorbereitung 2, dann kommt im Herbst die spezifische Phase und dann im Winter ist halt die Competition Phase bei denen. Und was halt auffällig war, unabhängig von traditionell und Blockperiodisierung, dass halt die Volumina im Training sich dann zur Competition Phase ein bisschen reduziert hatten. Also sprich, die Competition-Phase bis dahin mal ein bisschen weniger Volumen gemacht wurde, spezifischer dann gearbeitet wurde. Der große Unterschied bei traditionell war, dass dann hinten raus in der spezifischen Phase, so ein bisschen wie früher im Radsport auch, erst im Frühjahr fangen wir an, die Intensitäten reinzubringen, mehr Hit gemacht wurde, mehr Medium Intensity, also ein bisschen so dieses Aufsteigende mit der Intensität Richtung spezifische Phase. Und bei Blockperiodisierung wurde das Ganze quasi durchgezogen und dann hinten raus auch ein bisschen in die Richtung angepasst. Ja. Und dann aber halt vor allem, das fand ich halt spannend, Medium Intensity zum Beispiel in der spezifischen Phase bis zur Competition Phase fast komplett rausfiel. Also du hast diesen Threshold-Block komplett rausgenommen bei ihr und viel bipolarer gearbeitet. Weniger Volumen, spezifische Phase, aber viel bipolarer. Und das ist auch das Ding, da haben wir schon mittlerweile, es ist dann die 35. Trainingswoche bald bei ihr. Krass. Das ist ja auch schon ein ordentlicher Zeitraum, ne? Und dann halt will ich so sagen, ey, wir machen kaum Medium Intensity, weil es ist halt ein hoher kalorischer Umsatz eventuell. Wir gehen halt viel spezifischer auf Entlastung, zack, wieder High-Intensity-Training. Wir sind davon ausgegangen, dass dein Körper auf ein gewisses Level schon ist. Wir setzen spezifische Reize, um dich vorzubereiten für die einzelnen Wettkämpfe, die jetzt kommen.
Ja, was kann man daraus alles mitnehmen?
Man kann mitnehmen, dass es vielleicht sinnig ist, Richtung spezifische Vorbereitung oder End-of-Season, wo man merkt, man ist schon sehr viel im Wettkampf unterwegs gewesen, hat schon sehr viel Energieumsatz gehabt, sehr viel Load am Körper schon gehabt, dass man versucht, das Ganze, ich sag mal, wenn man merkt, man ist vielleicht ein bisschen drüber, man hat ein bisschen viel gemacht, man ist sehr müde, dann mach deine Off-Tage, mach deine Ruhetage. Ein Tag, zwei Tage, ist völlig okay. Trainier dich wieder rein, setz dann aber spezifische Reize, weil keine Sorge, du verlierst dein System nicht. Nach 3 Tagen Ruhetag ist deine VO2 Max nicht weg. Aber spezifisch mal 40-20er anzusetzen, nochmal 4x8 Minuten, vielleicht, wenn du ein bisschen Platz hast, sag mal, jetzt noch 3 Wochen bis du eine Saison-Highlight vielleicht nochmal hast, vielleicht, wenn du dich gut fühlst, eine Hitwoche oder eine halbe Hitwoche nochmal anzusetzen, nochmal einmal spezifisch so einen letzten gezielten Schuss auf die Zielscheibe zu setzen, dann ein bisschen Volumina drauf zu trainieren und dann dich vorzubereiten, anstatt vielleicht, ich sag mal, du fährst Radrennen, dann bist du müde, dann erholst du dich, dann machst du noch 3 Drop-Rides, wo du halt viel Threshold fährst, dann machst du noch ein bisschen zu viel, dann machst du noch zu wenig Verpflegung und auf einmal bist du pünktlich zum Rennen wieder komplett müde.
Ja, ja, und ich glaube, wenn es eine Phase, du hast es eben schon mal gesagt, wenn es eine Phase gibt, wo man das jetzt nochmal machen kann, dann jetzt. Weil man kann das jetzt noch einmal so ein bisschen im Hauruck-Verfahren fürs Saisonende machen. Und danach gehst du in die komplette Pause und erholst dich erstmal ganzheitlich vom System. Genau. Das heißt, wenn man das machen möchte, du hast ja eben auch schon gesagt, Leute mit dem Hauruck-Verfahren, dass Leute mit dem Hauruck-Verfahren agieren, dann jetzt und bestimmt nicht im Frühjahr, so, sondern dann machst du nämlich für die nächsten Wochen und Monate viel kaputt. Gegen jetzt ist es ein bisschen risikofrei. Selbst wenn du mal ein bisschen zu sehr drüber gehst, ja, so what, dann kommt die Offseason und danach macht man irgendwie wieder Neustart. Am besten bei uns im Coaching an der Stelle. Und dann bereitet man sich nochmal neu vor aufs nächste Jahr.
Genau, also Hauruck-Verfahren ist halt natürlich immer in Abwägung der eigenen Empfinden und Fähigkeiten. Am besten hat man wirklich einen Trainer dabei, einen Coach dabei, der sich das Ganze anschauen kann, der von außen mal so ein bisschen auch vielleicht einen, ich sag mal, den bei Deutschen Bahn den Nothebel ziehen kann, ne? Notstopp ziehen kann, wenn man merkt, okay, es geht in die falsche Richtung. Ja. Aber Hauruck-Verfahren finde ich das richtige Wording. Es ist das strukturierte, kontrollierte Hauruck-Verfahren, um jetzt effektive Schritte zu gehen. Jetzt bloß nicht panisch werden, wenn man das nicht gemacht hat, aber es könnte der Ansatz sein, zu sagen, okay, mit meinen möglichen Zeitressourcen versuche ich wirklich lieber, möglichst viel Entlastung reinzubekommen, um fit zu sein für das Training, was dann kommt, im Hauruck-Verfahren effektive Schritte zu gehen und dann spezifisch vorzubereiten für die Rennen wieder und nicht immer nur immer die gleiche Woche vielleicht zu machen. Ja. Und das eine kenne ich halt von damals.
Phase, weil ich finde, du kannst auch Daten rausziehen jetzt mit einem Coach zusammen, auch wann crackt der Athlet oder die Athletin, ohne dass man sozusagen eine ganze Saison torpediert.
Ja, genau.
Also man kann selber nochmal, also natürlich immer nur, wenn es die Einwilligung des Athleten, der Athletin gibt, einmal noch ein bisschen gucken, wo liegen die Grenzen vielleicht. Und ja, das kann man wieder mitnehmen fürs nächste Jahr in Erfahrung.
Wir hatten ja schon mal vom sogenannten Muscle-Memory-Effekt gesprochen. Das ist nicht, dass der Muskel sich irgendwas merkt, sondern einfach, dass die Anpassung auf zellulärer Ebene durch schon eine Erhöhung der sogenannten Satellitenzellen, ich sag mal einfach letztendlich, wir haben schnellere Anpassung auf lokaler Ebene. Da gibt es schon mal ein paar Systeme, die wussten schon mal, was mal war und was wir brauchen, um besser zu werden. Und die sind auch schon auftrainiert. Die sind über die Saison auch auftrainiert. Das heißt, die Effekte, die Anpassung an spezifische Reize wie HIIT-Training geht auch schneller. Wenn wir aber halt viel im Fatmax, Zone 2, Sweet Spot, Threshold, Intermittent, Over-Under, Standgasballer rumdümpeln, dann sind die Reize nicht spezifisch genug. Also da wird ich vielleicht so sagen, ey, ich mache jetzt dann strukturiertes Training und habe dann gezielt diese Effekte auf dieser Ebene.
Das heißt, du nimmst aber jetzt, das ist auch ganz interessant, viele Leute betrachten ja eine Saison als abgeschlossen und du kannst aber jetzt nochmal dazu oder dazu dich dazu bringen, dass du nächstes Jahr schnellere Anpassung hast.
Genau, also letztendlich ohne, richtig?
Ohne die Ermüdung.
Ohne komplett durchzuziehen.
So, also im Prinzip könntest du jetzt nochmal auch einen V2max-Boosterplan oder eine Hit-Woche machen.
Ja.
Dadurch deine Satellitenzellen irgendwie ein bisschen primen und dann kannst du im Dezember auf einem, also dann nimmst du die Müdigkeit nicht mit. Das ist eigentlich eine geile Sache.
Ganz wichtig, wenn man darauf achtet, so ein bisschen diese Off-Season-Phase, die sogenannte, auch mit einzubauen. Ne? Also wenn du jetzt die letzten Rennen hinter dir hast, dann mal Anfang Oktober mit San Giro und dann das letzte Rennen. So. Oder vielleicht die Gravel-WM ist vielleicht noch.
Ja.
Wir sind bei Mitte Oktober. Ey, ganz ehrlich, die Saison ist noch lang genug. Das dauert dann bis April, bis der losgeht. Dann nimm dir die Zeit und mach mal ein bisschen kurz Pause ran und dann wieder rein trainieren und dann hast du noch die Effekte natürlich von der Saison mit da drin. Du hast deine Ruhephase, du wird es gut gehen. Du wirst nicht von komplett Null starten. Du wirst vielleicht 3 Milliliter nach Forcemax verlieren. Aber ganz ehrlich, who cares, das holst du wieder auf.
Aber auch da gibt es interessante Ansätze für eine Offseason. Ja. Wir haben das jetzt ja auch schon ein paar Mal besprochen, aber mit einem Coach.
Ja, die 3x3x30. Die 3x3x30, aber das komme ich gleich zu.
Ja, genau, sowas. Aber mit einem Coach könntest du dann auch sagen, wie du planst die Offseason mit maximaler Erholung und maximalem Erhalt gleichzeitig. Das ist ein interessanter Spagat. Also, und das ist was, vielleicht wolltest du genauer auf das Thema auch hinaus, aber das ist was, was ich sehr spannend finde.
Und das ist ja eigentlich so ein bisschen auch die Intention, ne? Also die Frage ist ja, wie macht man weiter? Muss man immer weitermachen? Braucht man ein halbes Jahr Pause? Natürlich nicht, der Körper ist schon in der Lage, schnell aufzuräumen. Du musst nur gucken, dass du, dass, wie gesagt, das Gleichgewicht, das hormonelle Gleichgewicht irgendwo wieder aufholst, weil wenn wir jetzt mit Swift Race anfangen, mit Workouts anfangen im Winter, wir haben viel Zeit bis zum Wettkampf, wir können uns erstmal auf Training konzentrieren, da ist vielleicht auch mal ein Festi 500 dabei, das heißt, wir haben dann schon ein paar Sachen, die wir machen wollen, da ist auch vielleicht auch nur ein 8 Wochen Trainingsblock dabei mit einer Entlassungswoche, aber lass uns mal vorbereiten, dass das auch gut funktioniert und wir vielleicht nicht schon angeschossen in diese Winterperiode gehen, durchziehen und nach, weiß ich, September nächstes Jahr merken, ach krass, ich bin seit 2,5 Jahren am Durchtrainieren.
Ja, schade. Ich wollte jetzt eigentlich direkt durchziehen mit Swift, aber ich habe auch dieses Jahr nicht wirklich trainiert. Also kann ich das machen, ne?
Genau, ich wollte sagen, es ist was anderes, wenn du halt eher der Meinung bist, dass du halt nicht ganz so ausgereizt bist. Man muss trotzdem vielleicht mal eine Safe-Woche im Winter einbauen. Auch da, ne? Wir haben da nichts zu verlieren. Dann machen eine Entlassungswoche, bevor die ersten Trainingslager vielleicht kommen. Ganz wichtige Sachen, ne? Dass du da so mal Pause machst. Oder Entlassungswoche, intensive Woche, dann ins Trainingslager. Das sind ja all solche Mechanismen, die man machen kann in Absprache mit dem Coach. Und halt die in der Offseason zum Beispiel, Entlassungswoche, die Erhaltungseinheit, wir haben dann eine Trainingseinheit, die signifikant in Studien gezeigt hat, du hältst deine VO2 Max, wenn du diese Einheit einmal die Woche machst.
Ja.
Es ist so diese goldene Einheit. Die kann man halt machen und dann kann man sich vorbereiten für die nächsten Aufgaben wieder.
Ja, so langsam habe ich auch lang genug nicht strukturiert trainiert, dass ich wieder Bock habe. Und im Winter fällt mir das auch mal leichter, deswegen,
Ja, ich wurde letztens gefragt, ob wir eigentlich noch das Ding machen, dass du mich und ich dich trainiere, aber irgendwie ist das ein bisschen
durch Zeitkapazität ausgefädelt. Du hast dich ja noch viel weniger dran gehalten als ich mich. Ich habe eine Zeit lang, ich habe eine Zeit lang sehr gut durchgezogen, bis ich komplett kollabiert bin, was diese Art anging. Es hat mir aber extrem viel gebracht. Ja. Und du hast dich nie so richtig dran gehalten.
Das halte ich für ein Gerücht.
Ich glaube, da kann man noch einige besser machen. Aber ich glaube, im Winter komme ich schon wieder auf dich zu, wenn ich dann wieder diesen Drang verspüre. Weil am Anfang der Saison war ich schon fit, muss ich sagen. Da hat noch so ein bisschen was gefehlt. Aber vom Grundprinzip her, so die Rennen, die ich Anfang der Saison targeten wollte, die haben auch gut funktioniert.
Ja, ich möchte meinen alternativen Ansatz nochmal im Winter ausprobieren, weil ganz ehrlich, meine Saison so juckt. Also probiere ein paar Sachen aus, um ein bisschen was zu erkennen. Aber ich will auch fit sein. Ich möchte echt gerne mal, ich muss mir das wirklich auf die Fahne schreiben und ich werde es dann durchziehen. Du musst mich auch gerne anscheißen, wenn ich es nicht mache. Ich will echt ein bisschen Rudern ausprobieren wollen, auch jetzt in Intervallform. Ich weiß, es klingt bescheuert, aber was diese Athleten, Athletinnen, wenn Ruder unter euch jetzt gerade diesen Podcast hören, ich beneide euch um eure Leistungsfähigkeit. Die haben, die bringen Motoren mit. Ich habe jetzt letztens nochmal, ich weiß nicht, wie die Sportart heißt, das sind Ruderer, die aber dann irgendwie in so Booten unterwegs sind.
Ruderer in Boote? Nee.
Ja. Nein, nicht in Ruderbooten, in so großen, wie so Katamaranen, weißt du, ja. Die solche Rallyes machen. Die sind da auch irgendwie am Kurbeln, keine Ahnung.
Ja, die müssen ultra viele Watt treten auf 20 Minuten.
Ja, genau. Und die hauen da, klar, Muskelmasse, extrem schwere Athleten, aber die hauen 500 Watt plus da draus. Ja. Wirklich. Die haben, ich habe es ja mitgekriegt mit dem Rudertrainer, die ich da den Workshop gemacht habe, dann rede ich was von 6,5 Liter vor, das machst du, dann gucken die mich an. Oh, so schlecht. Nur 6,5 Liter? Also, ich weiß nicht, irgendwie muss man nachher den Transfer natürlich hinbekommen, ins Fahrrad fahren, aber da muss doch was drin sein, das im Training auszuprobieren. Wir müssen doch von dem mal profitieren können.
Ja, dann bestell doch mal so eine Rudermaschine und wir stellen uns die hier in unser Science-Büro rein. Stelle ich eine Kamera auf und wir begleiten das sehr gerne, wie du dich in den Muskelkater des Todes beförderst.
Sowieso, aber ich glaube dann so 4x8 Minuten auf dem Ruder-Ergo, das muss die Hölle sein.
Dann brauchen wir noch ein paar Eimer.
Laktat kann ich. Also ich will's wirklich mal ausprobieren, weil ich glaube, es ist was drin, aber ich weiß es halt nicht und das ist ein bisschen schade.
Ja, ne, finde ich interessant. Ja, ich bleibe beim klassischen Radtraining, aber Laufen können wir auch einbauen.
An alle Leute, die auch drüber nachgedacht haben, hört euch mal die Folge an mit Lars Schwelm. Wir hatten sie hier im Podcast auch schon gemacht. Ich habe ein Interview ja mit ihm gemacht oder mit ihm die Podcast-Folge, was wir von den Läufern lernen können. Und ich finde es auch, es geht in die ähnliche Richtung. Ich finde, man kann sich kardiopulmonal, also Herz-Kreislauf-System, anders belasten, wenn du laufen gehst. Es ist eine andere Belastung, es ist muskulär eine andere Belastung. Du kriegst eine gewisse Spannung drauf. Es macht Bock, es macht im Winter auch Bock, das draußen zu machen bei Kackwetter. Auch von mir aus im Schnee oder bei Schneeregen. Selbst das geht dann noch besser als draußen Fahrrad fahren.
Ja.
Also, schlecht finde ich das nicht.
Schlecht ist es nicht, ja. Ja, ich glaube, dann haben wir unsere Themen jetzt, nachdem wir ein, zwei gestrichen haben, doch noch ganz gut durchbekommen. Wenn ihr Bock auf Coaching habt, ich glaube, das ist jetzt die Phase, wo sich alle wieder langsam anfangen, damit zu befassen, meldet euch bei uns. Den Link packen wir hier unter die Podcast-Folge. Ihr findet sie auch auf science.cc, die ganzen Trainingsangebote. Schaut vorbei, wie immer, es ist, wenn ihr bei uns im Coaching seid, freuen wir uns extrem und zum anderen ist es die Möglichkeit, dass wir hier uns voll darauf fokussieren können oder zumindest Lukas, dass hier immer wieder Content entsteht. Genau, also meldet euch bei uns, wenn ihr Bock habt, nächstes Jahr irgendwie ein gewisses Ziel anzugehen und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns schreibt.
Genau. Und für alle, die Bock haben zur Leistungsdiagnostik, da steht ja auch bald wieder an das Thema. Also schaut gerne auch bei uns bei Leistungsdiagnostik vorbei. Bucht euch jetzt euren Slot nochmal vorweg. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Die Räumlichkeiten bei uns werden nochmal umrenoviert. Wahrscheinlich zwischen Mitte Oktober, Anfang November. Also da ist ein Zeitslot, der typischerweise der Restart vom Training ist. Kann sein, dass das noch nicht buchbar ist, dass ihr Bescheid wisst. Guckt mal, ob es drumherum passt. Also plant das für euch ein. Nicht, dass ihr nachher merkt, so, das ist irgendwie schade.
Ja, und meldet euch direkt nach zeitnah, würde ich dann behaupten, weil dann im November die Termine werden schnell vergriffen sein. Also November-Termine sind viel wert. Oder vielleicht jetzt noch, wenn ihr vielleicht schon eine Off-Season gemacht habt. Dass wir das jetzt noch runterkriegen. Ich meine, da ist jetzt nicht mehr super viel frei, aber schaut auch da auf, auch bei uns bei science.cc, oder? Unter Leistungsdiagnostik.
Genau, science.cc, Leistungsdiagnostik, könnt einen Slot buchen, bekommt dann alle Informationen auch zugeschickt, so was wir im Testprotokoll machen. Das kommt alles nachher ein paar Videos, ein paar PDF-Dateien. Und für alle, die jetzt Interesse haben, ihr könnt danach mit eurem Diagnostiker, alle unsere Diagnostiker sind auch Coaches bei uns, ihr könnt nochmal hinsetzen und fragen, wie jetzt die nächsten Schritte sind. So, ihr habt die Potenziale aufgedeckt für eure komplette Winterperiode, ihr wisst die Trainingszone und könnt einfach mal ein bisschen besprechen, was sind so die nächsten Schritte für euer Training.
Top, dann beenden wir jetzt mal diesen letzten Werbeblock hier. In der nächsten Woche behandeln wir dann mehr Gravel-Themen, glaube ich, viel ansteht.
Ja, also Rosa hat das Ziel, deutsche Meisterin zu werden jetzt am Wochenende. Schauen wir mal, ob das klappt. Ich traue ihr das auf jeden Fall zu.
Genau. Und dann wissen wir auch, wer die Vuelta gewonnen hat und können dann in Gravel-EM-WM-Themen und Straße-EM-WM-Themen und Gravel-DM-Themen gehen. Also, es wird nicht langweilig. Es
ist der Worlds-Block.
Es ist der, der Championships-Block.
Championships-Block, das klingt gut.
Genau. Ja, vielen Dank fürs Zuhören mal wieder. Und Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche.
Ich schwinge mich jetzt auf meine Zeitfahrkarre und ich habe richtig Bock und gleichzeitig habe ich ein bisschen Ehrfurcht vor dem Tempo heute. Ich hoffe, es wird alles gut
Betet
gehen.
Betet für Lukas und dass er alle Schrauben feste angezogen hat.
Absolut. Ich habe jetzt nochmal auch, ich habe wirklich, ich habe nochmal am Lenker so gezogen, weißt du? So, was, also am Stehen so, was wäre, wenn ich jetzt hier so ein bisschen drauf, okay, es hält.
Das ist wirklich. Das ist ein guter Abschluss. Ich hoffe, das ja. Bewahrheitet sich.
Absolut. Und dann bin ich gespannt, was es gibt, ey. Ich habe richtig Bock.
Jo.
Alright.
Wünsche dir gute Beine. Wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschö.